Cheers, Kids. Du hast kein 9-Euro-Ticket? Scheißegal. Hier dürftest du auch for free rein, wenn Christian Lindner komplett das Sagen hätte. Besenbus ist für alle da und fährt pünktlicher als alle Öffentlichen in Deutschland zusammen. Es gibt Drinks, Snacks, seichte Unterhaltung für verschwitzte Radsportlerinnen. Es gibt ausgebildetes Massagepersonal, Fahrer mit einem Führerschein und einer sportlichen Leiterlizenz und wir setzen dich da ab, wo du willst. Besser geht's doch gar nicht. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner ist Anish Darauf.
Und danke, Rafa, fürs Volltanken, Innen- und Außenwäsche und gelben Duftbaum auch heute wieder.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
Enduco. Heute ist Enduco mal wieder Partner im Besenwagen, die App für KI-basierte individuelle Trainingsplanung. Wenn du es noch nicht gehört hast, was macht Enduco eigentlich? Das Team von Enduco, übrigens auch leidenschaftliche Radsportlerinnen und Radsportler, hat es sich zum Ziel gemacht, individuelles Training mit Hilfe von KI-Technologie für jeden verfügbar zu machen. Bisher hatte man die Wahl zwischen standardisierten Trainingseinheiten, die nicht individuell sind, und einem Personal Trainer, der zwar individuell, dafür aber auch deutlich teurer ist. Mit Enduco bekommt ihr eine App, die euch ganz individuell Trainingspläne generiert und diese dann jedes Mal auf euch anpasst, sobald sich was bei euch ändert. Beispielsweise, wenn ihr mal nicht trainiert habt. FTP-Tests werden ebenfalls verplant und natürlich richtet sich der ganze Plan nach euren Saisonzielen, die ihr in der App hinterlegen könnt. Wer also strukturiert nach einem Trainingsplan trainieren möchte, der sich 24/7 nach ihm richtet und wer dabei nicht zu viel bezahlen möchte, für den könnte Enduco interessant werden. Die App könnt ihr ganz einfach 2 Wochen lang testen und dazu geht ihr natürlich auf enduco.app/besenwagen. In unseren Shownotes alles nochmal nachzulesen. Yo, Leute, was geht ab?
Was sind eure Free Drinks? Paul, du bist am Urlaub.
Ich bin noch im Urlaub, ja.
Letzter Tag, ne?
Nee. Jetzt geht's gleich. Also ich gehe gleich nach Mexico City.
Nach Mexico City.
Fliegen darf ich nicht mehr. Und dann sind wir da noch 3 Tage, bevor ich dann zurück nach Europa schwimme.
Okay. Aber ich frage gerade, weil Basti, was trinkst du denn da die ganze Zeit? Das ist doch kein Wasser, oder?
Nee, aber es ist Ginger Ale.
Okay.
Es ist jetzt sogar ist so warm die ganze Zeit. Ey. Ich baller die ganze Zeit irgendwie Eiswürfel durch und
Habt ihr das mit der Eiswürfelkrise in Spanien gekauft? Mitbekommen?
Ja.
Nee. Echt nicht. In Spanien ist eine Eiswürfelkrise.
Habe ich tatsächlich auch in einem Podcast gehört.
Ja. Verrückt.
Ja, bei mir nicht so richtig was Erzählenswertes. Ich freue mich, ich bin morgen mit Ballerstedt und Jan Kuhn zum Fahrradfahren verabredet. Das wird traumhaftes Unterhaltungsniveau morgen, ein paar Stunden lang. Und gestern habe ich was Lustiges gemacht. Ich bin so, weiß nicht, ich habe ja sturmfrei diese Woche und dann hänge ich so abends ab und weiß nicht, was ich machen soll und surf so auf YouTube rum, zieh mir Angelvideos rein oder so und dann wurde mir so ein Video vorgeschlagen, E-Bike-Tuning. Und dann bin ich voll in Rabbit Hole gefahren. Sau geil. Habe ich mir dann wirklich so 4-5 Videos angeguckt. A, wie so Cops so Kontrollen machen und Leute rausziehen, die ihr E-Bike getuned haben. So jeder Trottel kauft sich dann auf Amazon so eine Box, die man über irgendeinen Geschwindigkeitsnehmer einfach nur drüber klebt. Die kostet, glaube ich, auch nichts. Und dann fährt das Ding doppelt so schnell wie vorher. Das ist natürlich komplett illegal. Aber ja, und dann waren auch noch so Anleitungen zu, wie du mit irgendwelchen Kabeln und Spulen was zusammenbastelst mit Baumarktmaterial, wo das Teil dann 85 fährt.
85 ist krass. Ich habe mal vor ein paar Jahren, habe ich mal so zeitweise in München gewohnt. Und dann kam ich von irgendeiner Trainingsfahrt so auf dem Nachhauseweg auf den Isar-Radweg, so circa 30 Kilometer vor München. Und dann hat mich einer überholt mit einem E-Bike, aber so halt mit weit über 40 km/h. Und ich bin dann so hinterher in den Windschatten reingesprintet und bin dann einfach komplett an dem Radweg im Windschatten bis nach München reingefahren. Und dann so kurz bevor ich abbiegen musste, bin ich so neben ihm gefahren. Ich so, ja, danke fürs Mitnehmen und so. Aber ganz schön krass dein Teil hier so, dass das über 40 fährt und so. Ne? Ich wusste gar nicht, dass das so beschränkt war. Ne? Also es ist echt schon, müsste ja mindestens 7 Jahre her sein. Und dann meint er so, ja gut, das ist gar nicht so erlaubt. Ne? Und dann zieht er so aus seiner Hosentasche oder Jackentasche oder so, zieht er so seine Nummernschilder, die er abgemacht hat, raus. Ja, die muss ich ja so abmachen, weil wenn ich damit erwischt werde, gibt es richtig Ärger und so. Ne? Aber so bin ich halt morgens so in 40 Minuten auf der Arbeit.
Outlaw.
Ja. Fährt er halt irgendwie 30 Kilometer, fährt er hin und zurück, ne? Also pro Strecke 30 Kilometer. Mit dem Teil halt super schnell, mit dem Auto braucht er halt das Doppelte, meint er.
Naja gut, aber mit einem Pedelec darfst du ja schneller fahren, bis 45.
Ja, keine Ahnung, also der, weiß ich nicht, das Ding war ultra krass auf jeden Fall. Also da konntest du, ich war da ja noch Profi, das war eigentlich schon ein gutes Motortraining dahinter.
Nice.
Und er fuhr halt mit dem Rad, ja, und nicht mit einem Roller oder so.
Der geilste Typ in dieser Doku mit den Cops war eigentlich so ein älterer Typ, keine Ahnung, so, war ja irgendwie verpixelt, aber so 50 Jahre alt und so, der einfach so voll der Spannungsmoment in der Doku. Der eine hat gerade irgend so eine Mutter mit so einem Lastenrad kontrolliert, ob die das getuned hatte, auch schon richtig dämlich. Und dann so, aber da ruft sein Kollege um Hilfe. Ein E-Biker hat die Flucht angetreten. haben die den verfolgt, die hatten selber E-Bikes.
Aber nicht getuned.
Nicht getuned, aber dann haben die den irgendwie trotzdem gekriegt, haben die so ein bisschen die Verfolgungsjagd gezeigt so und so, wussten nicht, wo der hin ist, aber hier geht's auch nicht weiter. Und dann hatte der sich so versteckt in so einem Parkhaus, irgendwie in so einer Nische und haben den so gefilzt, ja, warum sind sie abgehauen? Und der so, ich weiß es nicht. Ist das Rad getuned? Nein, der hatte gar nichts zerbrochen, der war einfach nur sein erster Reflex, als die Cops kamen, war Flucht. Wie geil ist das? Also sie haben alles gefilzt und so und der Typ sah auch relativ normal aus.
Den Reflex kennt man doch, oder?
Ja, normal. Ja gut, mein spannender Alltag.
Ja, würde ich gerne mitfahren, aber ich kann leider nicht, fahren morgen nach Holland zur Spanien-Rundfahrt.
Ah ja. Ja, das ist auch Erik, ah ja, stimmt, den müssen wir eigentlich auch mal wieder interviewen, den können wir hier einblenden gleich, der startet ja jetzt auch
Erik
schon.
Erik Horst-Hemke ist richtig sauer.
Genau.
Der ist richtig sauer.
Aber zu Recht, ich habe das auf der Karte da gesehen, die er bei Instagram hochgeladen, dachte ja, okay, das sieht echt ziemlich bekloppt aus. Ey.
Zweimal fliegen während einer dreiwöchigen Rundfahrt für alle Fahrer, 2 Flugtransfers, richtiger Schwachsinn und Erik Horst-Hemke muss alles pedalieren.
Ja, vor allem, der muss ja, bevor er überhaupt in Spanien mal losfahren kann, muss er durch ganz Frankreich. Das ist schon krass, Mann, Alter. Das ist halt echt.
Da war er dies Jahr noch nicht.
Da war ich schon dabei, ja, noch nicht.
Kenne ich mich schon aus.
Ist auch geil, das
die
erste Mal. Die
Schlafplätze und so, kennt er ja alles schon.
Und das erste Mal, dass er jetzt dann halt nicht vor den Profis ankommen wird, ne? Dass er jetzt schon weiß, ist halt auch krass einfach, ey.
Ah ja, das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Gut. Also mehr als 250 pro Tag muss man auch wirklich nicht machen.
Er hat schon gesagt, dass er halt das nicht schafft, aufgrund der langen Transfers.
Ja, das habe ich mitbekommen. Ich glaube auch, ich würde mal behaupten, nächstes Jahr macht er keine Grand Tour mit dem Fahrrad mehr.
Nee, glaube ich auch. Zumindest nicht die Vuelta wahrscheinlich.
Aber das muss ihm erstmal einer nachmachen, oder? Also ich glaube, das wird auch so schnell erstmal keiner mehr machen.
Ach, das macht selbst Morten nicht.
Jedes Jahr so ein paar Verrückte, die man gar nicht
mitkriegt.
Ja, aber
nicht alle drei.
Alle drei?
Ja, ja. Drei. Also ich habe auch mehrere Zuschriften bekommen. Ja, das hat der und der schon gemacht und so. Das ist wirklich.
Ja, so eine. Das ist das neue Everest-Ding, ne? Grand Tour. Grand Tour fahren. Drei machen auch mehrere?
Ja, also haben schon Leute gemacht auf jeden Fall. Habe ich zugeschrieben bekommen.
Okay.
Aber findet ihr auch, dass seit...
Habe ich nichts von mitbekommen.
Findet ihr auch, dass seit Corona, also sagen wir vor der Pandemie... Vor der Pandemie war 200 Kilometer einfach richtig langes Training. Da hat jeder, Alter, ich habe 200 Kilometer gefahren. Da in der Pandemie irgendwann 300,
mittlerweile
irgendwann 400.
Ist jeder schon 300 gefahren auf jeden Fall. Also 300 ist absoluter Standard mittlerweile.
Ja.
Als längste Fahrt.
Ich bin noch keine 300 gefahren.
Ja, okay. Andi, du bist ja auch... Du bist,
ich glaube, selbst mal Sanremo in dem Jahr.
Ausgestiegen aus dem ambitionierten Radsport vor 10 Jahren.
Das hat nichts
mehr
mit ambitioniertem Radsport zu tun. 300 Kilometer fahren.
Aber du
Ambitionen
bist selbst bei Sanremo keine 300 gefahren, ne? Andi, oder? Hm? Du bist ja selbst bei Sanremo keine 300 gefahren, oder?
Nee.
Das ist schon schwer.
Es war Poggio ausgelassen. Cipressa auch?
Es war... Nee,
dieser Bus,
wir hatten noch den Transfer zwischendurch.
Ach ja, stimmt.
Wir haben ja den Turquino-Pass im Auto gemacht. Aber das war jetzt, keine Ahnung, ich war 2,80 oder so. Aber auch das einfach unnötig lang.
Unnötig lang, ja.
unnötig lang. So heißt die Folge, die wird auch nicht unnötig lang heute. Wo ich auch schon mal gefahren bin übrigens, ist die Kids Tour in Berlin. Das ist jetzt auch schon was länger her.
Oh, 1999. Was für eine Überleitung.
Großartig, ja, oder? Habe ich jetzt dir mal abgenommen.
Ja, kurz nach dem
die ist jetzt auch
Start deiner Karriere vor 25 Jahren.
Das war, glaube ich, mein erstes internationales Rennen. Müsste das erste internationale gewesen sein, oder?
Oder?
Ja, also mit so ganz vielen beteiligten Nationen. Ich bin bestimmt schon mal in Luxemburg oder so ein Rennen gefahren oder in Belgien. Genau, die hat jetzt auch pandemiebedingt ein paar Jahre nicht stattgefunden und wird jetzt wiederbelebt. Danke hier auch nochmal an die Rafa Foundation. Die hat nämlich jetzt quasi die ehemalige Kids-Tour gerettet und die wird jetzt unter dem Namen Tour de Berlin ausgerichtet. International Youngster Race. Also ich weiß nicht, warum der zweite Name noch dazu muss, weil Tour de Berlin finde ich schon okay. Und findet jetzt am Wochenende statt. 3 Etappen. Einmal direkt am Alexanderplatz in Berlin. Tempelhofer Feld gibt es eine Etappe und nochmal am Olympiastadion in Berlin. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Paul, weißt du das?
Richtig spannend.
Also alle Berliner und Umgebung geht man da hin. Da werden die Nachwuchsklassen fahren aus ganz Europa. Ist
auch mega,
ein ganz cooles Event.
Ich muss auch sagen, ist mega schön da. Also Olympiastadion ist also auf so einem kleinen Hügel. Es sind schöne Häuser drumherum. Das ist direkt am Grunewald. Also kann man auch mal einen Spaziergang machen mit
seinen
Kindern.
Schöner Ausflug am Sonntag.
Ja, genau.
Kann man mal den Kids zeigen, wie die anderen fahren.
Mhm. Richtig.
Das ist nämlich wichtig. In Deutschland sterben die Radrennen aus und vor allem auch in den Jugendklassen immer weniger Veranstalter können ausführen, weil nur noch 5 Meldungen eingehen.
Ja, nehmt eure Kids mit dahin und zeigt denen, dass das cool ist. Oder lügt die an, wenn ihr es nicht cool findet.
Ja. So, Paul, willst du die nächste Überleitung machen oder soll ich nochmal?
Nee, ich habe eine für dich, weil wir sind ja jetzt schon bei Radsport in Deutschland. Du hast gesagt, du hast noch einen Take zu Radsport in Deutschland.
Genau, ja, klar, es war jetzt die Europameisterschaft und da ist mir mal natürlich bei den ersten TV-Bildern,
die
du kamst, direkt wieder aufgefallen.
Ich muss korrigieren.
Die läuft, die läuft, ja, genau. Das Straßenrennen der Männer war jetzt am Sonntag und die ersten TV-Bilder waren einfach so, wo ich dachte, okay, das sollte es eigentlich öfter geben wieder in Deutschland. Und ich habe jetzt im Urlaub angefangen, das Buch zu lesen von Daniel Friebe über Jan Ullrich. Auch eine absolute Leseempfehlung für jeden hier, der zuhört. Und da habe ich nämlich gelesen, 2004, jetzt könnt ihr mal raten, wie viele Renntage, UCI-Renntage es in Deutschland gab in der Saison 2004. Das war so der Höhepunkt.
Ich glaube, da hatten wir zu dem Zeitpunkt noch mindestens 5 Tagesrundfahrten in Deutschland, glaube ich. Dann gab es Sparkassen, Giro, Heinleite,
Frankfurt, Hamburg.
Frankfurt, Hamburg. Ey, da sind wir bestimmt bei 40?
30 bis 40.
Thüringen-Rundfahrt zählt bestimmt auch noch dazu, weil das ist ja auch UCI. Ich sag 50 Renntage.
Basti?
Ja, ich hätte irgendwas zwischen 30 und 40 gesagt. Ich sag mal 38. Okay, ihr seht
beide weit daneben. Es gab 99 Renntage.
Was?
99?
In der Saison 2004. Ja, es gab mehr bestimmt als 5 Rundfahrten. Also ich will es jetzt nicht nachgucken, aber es gab ja Niedersachsen-Rundfahrt.
Hessen, Bayern.
In Hessen Rundfahrt, Bayern Rundfahrt, Rheinland-Pfalz Rundfahrt. Dann gab es noch diese Regio-Tour. Es gab Look Cup in Bühl. Es gab zig Eintagesrennen. Stimmt. Also es gab insgesamt plus die Thüringen-Rundfahrt für U23. Also das läppert sich dann schon am Ende. Deutschland-Tour, glaube ich, 10 Etappen, 12 Etappen damals.
Stimmt.
Hast du irgendeinen Ansatz, wie viel das heute ist?
99 Renntage gab es in der Saison 2004. Jetzt 22 haben wir, wenn man den Prolog der Deutschlandtour mitzählt, 5. Sind es 9. Also dann wären es 5 Tage bei der Deutschlandtour, 4 Eintagesrennen. Und
welche sind die Eintagesrennen?
Das sind jetzt nur im
Welche sind die Eintagesrennen?
Rund um Köln.
Frankfurt, Hamburg.
Das Rennen in Frankfurt, wie auch immer das mittlerweile heißt. Dann die Cyclassics in Hamburg.
Stimmt.
Und die Europameisterschaft habe ich mitgezählt. Also das sind jetzt nur im Männerbereich. Ich weiß jetzt nicht, ob die Statistik aus dem Buch tatsächlich auch für die weiblichen Klassen zählt, weil da haben wir jetzt zum Beispiel in Deutschland ja auch noch die Thüringen-Rundfahrt. Nee,
stimmt, Münsterland-Giro.
Oh, Münsterland-Giro, habe ich vergessen, sorry. Dann sind es 10. Also nur, wenn man den Prolog mitzählt, sonst bleiben es trotzdem 9. Fand ich gut, 99 und 9. Wie gesagt, 2004 weiß ich jetzt nicht, ob da alle wirklich mitgezählt hat, auch die Frauenrennen. Aber da haben wir jetzt ja dann auch noch zumindest mal noch die Thüringen-Rundfahrt, die dazu käme. Ja, aber insgesamt nicht so viele, auf jeden Fall.
Ja, krass. Ein bisschen blöd, so aus unserer Perspektive.
Ist dumm gelaufen, sagen wir mal so.
Ja, ja, ich habe es auch immer schon als
Fan. Aber also, es ist ja dieses Jahr. Ist
schon zu meiner aktiven Zeit, war es ja quasi, waren ja auch schon alle weg, die Rennen. Und kurz davor, ich glaube, Paul, du bist bestimmt auf jeden Fall noch so deutsche Rundfahrten gefahren, ne?
Ja, genau, ich bin als U23-Fahrer mit Nationalmannschaft und La Monta bin ich noch Niedersachsen, als Petake irgendwie 4 Etappen gewinnt, Niedersachsen-Rundfahrt. Friedensfahrt war damals auch mit in Deutschland Etappen noch. Also hatten wir Etappen in Deutschland. Ich glaube, auch sogar Deutschland-Ziel in Hannover damals. Dann Dreiländer-Tour, das war Hessen. Hm,
genau, die gab es
wieder Regio-Tour. Ja, ich bin auch einige gefahren. Ne?
Du hast sie denn im einen Jahr nur alle machen können, ne?
Ja.
Ich bin nur Bayern-Rundfahrt gefahren.
Stimmt, Bayern-Rundfahrt bin ich auch noch gefahren. Das war krass.
Aber die war geil, jeden Tag ein Weizen.
Ja, Bayern-Rundfahrt war beste Rundfahrt, ey.
Ja, gab's, also das war wirklich noch so die Zeit, da gab es ja keinen, hatte also kein Team Koch dabei, glaube ich, ne? Und es gab jeden Abend eigentlich so traditionell bayerische Küche. Also zumindest mal bei uns im Team.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, wie es bei dir so war, Paul, aber es gab dann schon so Knödel.
Für wen bist du gefahren?
Ein bisschen Fleisch. Ich war mit MTN bei der Bayern-Rundfahrt.
Ich war immer mit La Monta da. Also ich bin quasi später als Profi gar nicht mehr da gefahren. Ich bin in der U23-Zeit immer nur die deutschen Rundfahrten gefahren.
Hm. Ich bin als Masseur mal für Notebooks billiger Bayern-Rundfahrt mitgefahren.
Alter, da warst du auch Masseur?
Auch gut.
Ja. Nur da, also einfach so ein Einsatz. Ich weiß nicht, wer mich da akquiriert hat.
Ja, als Masseur kannst du dann auch 2 Weizen trinken. Ist doch eigentlich dann eine gute Rundfahrt.
Ja, hoffen wir mal, dass es wieder aufwärts geht. Aber ja, klar, so auch von der Szenerie und so, Deutschland ist schon schön.
Hessen-Rundfahrt war ich auf jeden Fall ein paar Mal als Fan, ja, das war auch geil.
Waren schon gut Zuschauer am Start, muss ich sagen, jetzt bei dem Stadtkurs in München auch. Dafür, ja, ich meine, gut, es war auch so, die Innenstadt kann man gar nicht drumherum, glaube ich. Musste man sich irgendwie an eine Rennstrecke stellen. Aber das hat man ja generell eigentlich immer bei Rennen in Deutschland, dass dann am Renntag viele Zuschauer da sind, zumindest mal bei den größeren Rennen. Und ich würde jetzt auch mal behaupten, dass bei der Deutschlandtour nächste Woche mindestens bei den letzten beiden Etappen auch unfassbar viel los sein wird. Mhm. Also einmal Schauinsland in Freiburg und dann eben die Schlussetappe in Stuttgart.
Ja, ja. Ja, ich freue mich auch drauf. Ich habe schon gesagt, eigentlich, wir machen ja Samstagabend Live-Podcast. Eigentlich wäre es geil gewesen, auch sich an Schauinsland zu stellen. Das haben wir uns aber ein bisschen verbaut.
Ja, dafür machen wir Stuttgart.
Ja, Europameisterschaft. Wir hatten es jetzt gerade schon angesprochen. Ich habe es leider nicht live geguckt, aber ich habe auf jeden Fall mitgekriegt, dass Pösti und Sylvain Dillier einen ganz netten Radausflug zusammen hatten. Sah auf jeden Fall einfach so aus, als würden die eine geile kleine Radtour zusammenfahren und sich freuen über die Fans und so weiter. Einmal ein bisschen fehlgeleitet oder so.
Die haben auf jeden Fall
so
die Landesfahne hochgehalten, ja, quasi. Ne? Bisschen Werbung gemacht für Österreich und Schweiz.
Ja.
Weil eigentlich ist bei so einer.
Was war mit so dem Rest der Dachregion?
Sind diese Fernsehattacken sind ja eigentlich Quatsch, oder?
Ja.
Also ist ja jetzt nicht so, dass du deinen Sponsor irgendwie so ins Bild bringst, aber halt eben, da machst du ein bisschen Werbung für dein Land.
Ja, aber ich glaube, die hatten einfach auch Bock, ne? Also. So, das ist halt.
Ja, ich meine, es war auch vorher klar, so, es wird auf jeden Fall ein Sprint. So, und was willst du halt machen, ne? Wenn du keinen Sprinter dabei hast, der da vorne mitfährt, dann
interessant.
Kannst du halt entweder im Feld mitrollen oder fährst halt vorne raus.
Ja, interessant ist ja wirklich, hat Daniel Martin auf Twitter auch mal so zusammengefasst, es gab bis jetzt noch keine Europameisterschaft für Bergfahrer oder einen richtigen schweren Kurs. So Colbrelli war ja so semi-schwer, als er gewinnt, aber bis jetzt wirklich noch nie so richtig mal ein richtig, richtig schwerer Kurs. Also immer so
Sprinter. Du warst doch da auch mal vorne, oder?
Ich?
Ja.
Ja, das war bei U23.
Ach so.
Und das war schwer.
Ja. Also wo war ja das? Bei der WM eigentlich auch oft, ne? Also wie willst du auch eine Bergfahrer Meisterschaft quasi ausrichten, dann hast du dann das Ziel oben am Berg. Ja, muss ja dann auch eigentlich oben am Berg sein, ne? Sondern es ist halt immer schwierig, welche Stadt auf der Welt, welche große Stadt, die das ausrichten kann, hat denn eine Bergankunft so.
Ja, aber du könntest ja sowas wie Yorkshire machen oder so.
Genau. Also ich glaube, München hätte schon das Potenzial. Ja, gut, München ist wirklich schwierig.
War ja jetzt auch keine Berg.
Nee, ja, München ist wirklich auch schwierig, jetzt keinen Sprinterkurs. München musst du eigentlich schon einen Sprinterkurs machen, wenn du das Stadtziel haben willst. So, das ist halt mega schwer.
Ja.
So. Aber ja, Kulisse war cool. Ich habe das Männerrennen auch nicht geschaut, ich habe nur das Ergebnis gesehen und fand geil, dass Van Poppel, war das Van Poppel auf 4?
Mhm.
Ja, das fast auch noch eine Medaille holt als Anfahrer. und Story des Tages war ja eigentlich schon fast Ilia Viviani, 7. im Straßenrennen, danach Europameister auf der Bahn im Elimination, klar, Ausstellungsfahren, genau, im Ausstellungsfahren.
Nee, mal Scratch, oder?
Nee, Ausstellungsfahren. Scratch war interessant. Ausstellungsfahren.
Okay. Wie lange ist so ein Ausstellungsfahren bei den Profis?
Bis keiner mehr da ist.
das weiß ich nicht, aber da wird der Theo Reinhardt als reiner Bahnfahrer Zweiter aus Deutschland.
In Europa gibt es ja nicht so viele Länder, das ist dann kürzer als bei Weltmeisterschaft.
Es war 5 Stunden danach, ne? Also es ist schon krass eigentlich, so nach einem 210 Kilometer. Ich meine, das war jetzt, kann man nicht sagen, also es war schon ein leichtes Rennen. Also ich schätze mal, was wird dir so Durchschnittswatt? 160 oder so? Keine Ahnung. Wenn überhaupt.
Ja, komm, 200 Watt fährt es schon.
Das war schon irgendwie, der ist doch mega klein, Mann.
Ja, okay, da war gar kein Hügel drin.
Feld hinten fährst du. Ja, ist doch egal, aber du
rollst
im Feld trittst du gar nicht. Ja. Also du rollst, fährst die ganze Zeit 100 Watt. So. Also der hat wahrscheinlich bis auf die Schlussrunden
gut warm gefahren.
Auch
keine Vorbelastung. Hat er sich noch ein bisschen zurückgehalten
im Sprint? Also ein bisschen müde ist man ja dann trotzdem. Und dann gerade so eine spritzige Disziplin wie so Bahn. Ja, also
paar Doppios.
Finde ich schon krass.
Paar Pocket Coffees rein.
Also ich kenne das ja, wenn man so vielleicht mal früher ein Rundstreckenrennen gefahren ist und hat vorher noch trainiert. So, das war schon immer, da hat es auf jeden Fall müde Beine, gerade am Anfang. Und so ein, haben wir jetzt gelernt, so ein Ausscheidungsfahren ist ja nicht so lang. Also es geht ja wahrscheinlich schon direkt los, ne?
Ja, also ich weiß auch nicht, welcher Modus
ist. Stell die Frage, Andi, stell sie.
Ja, ist jetzt Viviani so krass oder sind vielleicht die anderen Bahnfahrer jetzt nicht so krass, die beim Ausscheidungsfahren mitgefahren sind? Das ist halt so. Hat er einfach ein viel höheres Level, dass er das so machen kann? Oder war das jetzt auch einfach vielleicht Glück, dass es funktioniert hat? Ich weiß ja nicht. Ich habe es
nicht aber geguckt, vor der Aufnahme war die Frage pointierter.
Ja, genau. Du hast sie gerade abgeschwächt. Ja. Aber also ich kann sie natürlich auch nicht beantworten, aber ich würde sagen, dass Viviani, also Ausstellungsfahren ist ja auch viel Taktik, ne? Also du musst ja wissen, was du machst, wie du einen Move machst und am Ende musst du die schnelleren Beine haben. Er ist auf jeden Fall der schnellere Sprinter als Theo Reinhardt. Die sind beide ja ins Finale gegangen zu zweit in einem Sprint in dem Fall. Also ich habe es nicht gesehen, aber so ist es ja in der Regel. Da ist er auf jeden Fall normalerweise schneller und ich denke, dass er davor einfach ein gutes Näschen hat und du kannst ja mega viel über Auge machen bei dem Rennen auch.
Hm.
Von daher würde ich sagen, dass er einfach sehr gut ist darin. So.
Viviani ist sehr gut.
Ja, ist Weltmeister auch, ne? Im Ausstellungsfahren.
Ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die anderen nichts drauf haben, sondern dass er einfach sehr gut ist in der Disziplin.
Okay.
Ja, aber ist schon eine gute Herangehensweise. Also finde ich gut. Ja, lass mal Straßenbahn fahren.
Aber es gibt ja diese Massendisziplin. Weiter. Massendisziplin siehst du ja mega oft, ne? Ich weiß gar nicht, beim Scratch jetzt nicht, aber dann irgendwie auch so beim Omnium und so, das sind ja dann oftmals einfach Straßenfahrer, so, ne, die dann da vorne reinfahren, weil du halt eine, die Straße halt schon was bringt. Der Benjamin Thomas, ich weiß gar nicht, welche Disziplin der Weltmeister ist, ich glaube, im Punktefahren war das, der ist ja auch Straßenprofi, ist auch die Tour gefahren und so, also ich meine, das ist halt schon, das siehst du häufiger, ist jetzt nicht selten.
Ja, Straßenfahrer sind einfach die besseren Radfahrer, kann man schon sagen. Und die allerbesten sind natürlich die mindestens 2 Disziplinen machen. Also das sehen wir jetzt eigentlich gerade auch, ne? Obwohl so ein Kletterer, der 2 Disziplinen fährt, gibt es nicht eigentlich, ne?
Ja, also Pidcock vielleicht.
Also so ehemalige Mountainbiker, aber die sind dann irgendwann alle so auf die Straße, ganz auf die Straße gegangen.
Ne? Ich glaube, Pidcock könnte der Erste sein.
Hm. Ja, mal sehen.
Stimmt, ja.
Ja, der, der, der
ich würde den auch, ja.
Ich würde übrigens bei Pidcock gerne eine langfristige Wette eingehen wollen. Mit irgendwem.
Ja, bist du jetzt endlich mal sicher mit Wetten? Lass uns nochmal die Pitcock-Wette so ein bisschen in die Zukunft schieben. Ihr habt das Rennen ja nicht gesehen. Vielleicht dazu nochmal kurz. Also Sprintankunft war ja eigentlich klar. So, und ich finde es dann immer recht amüsant, wenn so, ich meine, du fährst halt normalerweise mit deinem Team, mit deinem ganz normalen Team, in dem du halt bist, 100 Rennen im Jahr, also 100 vielleicht nicht, aber so hast schon gut Renntage zusammen, gerade so Sprinterzüge sind dann total eingespielt und jetzt kommt halt so eine internationale Meisterschaft und die werden mehr oder weniger zusammengewürfelt. So, ne? Und gerade die Zielankunft, die in München war, du hattest irgendwie 2 Kilometer vom Ziel nochmal eine 90-Grad-Rechtskurve, dann ein bisschen Kilometer auf den Kreisverkehr zugefahren, einmal rum und dann Kilometer zurück zum Ziel. Also es war eigentlich nur so die 2 Punkte, also der Kreisverkehr und die Kurve waren halt so 2 Punkte, die man extrem timen musste. Und da hast du halt gesehen, das haben manche halt einfach hinbekommen und andere gar nicht. Also die Italiener haben es auf jeden Fall richtig gut hinbekommen. Die haben es den meisten anderen dann halt eben auch versaut. Also auch den Deutschen, die waren dann leider eben auf der anderen Seite und nicht auf der italienischen Seite, sagen wir mal so. Wurden halt komplett eingebaut, konnten im Sprint irgendwie gar nicht mehr teilnehmen. Man muss dazu sagen, Ackermann hat auch irgendwo einen Finger verloren unterwegs oder fast. Der ist leider schwer. Ich habe den Sturz jetzt selber so nicht gesehen, aber auf jeden Fall gestürzt. Hat sich fast einen Finger abgerissen, glaube ich. Also so richtig übel. Ich glaube, der fährt jetzt bei der Vuelta dann halt auch nur mit 9 Fingern. Also wenn er 5 Etappen gewinnt, muss er mit der anderen Hand dann anzeigen, weißt du so. Ich habe 5 Etappen gewonnen. Ja, und so die typischen Teams, die halt immer bei so internationalen Meisterschaften dann auch als Team auftreten, haben es halt dieses Jahr eigentlich auch wieder, zumindest bei der EM jetzt hinbekommen, ne? Also die Franzosen sind super zusammengefahren, die Belgier, die Holländer und eben die Italiener so. Und irgendwie die Teams so, Dänemark hat es auch nicht hinbekommen. Und ja, irgendwie in Deutschland hat man auch, finde ich, das Finale jetzt nicht so optimal angefahren, so. Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob das der Plan war, auch auf der Seite zu fahren, wo sie dann am Ende waren. Normalerweise ist da eigentlich ja klar, so du musst auf der rechten Seite nach vorne fahren, so wie es die Teams, die gemacht haben, die dann nach vorne waren. Oder du brauchst halt so einen gestörten Anfahrer wie ein Van Poppel, also die ja wirklich so voll in so einem Chaos sich halt wohlfühlen. Ne? Und ja, am Ende gewinnt halt Jakobsen auch. Ja, easy, würde ich mal sagen. Also das war schon ein krasser Sprint mal wieder. Ich habe jetzt gelesen, 26 Sprints dieses Jahr gefahren und 19 gewonnen. Hm. Also jetzt ging nicht immer um Sieg, aber er hat quasi 19 Feldsprints gewonnen. Seit letztem Jahr, nicht seit diesem Jahr, also innerhalb eines Jahres. So.
Ja. Was würde der Lefebvre Burner-Account dazu sagen?
Okay, Paul. Was denkst du? Der würde sagen, die Sprinter, die müssen halt bei Quickstep fahren, um zu gewinnen. Hat er auch recht, ne? So Sam Bennett immer noch Quickstep-Fluch.
Haters will shut up.
Läuft nicht. Haters gonna hate, das ist übrigens der Username bei Instagram von dem kleinen Hater. Ist ein guter Name.
Was denkst du, warum das so ist? Dass die Nation gut zusammen funktioniert und die anderen nicht? Also man kann sich so ein bisschen...
Vielleicht sind die Italiener stolzer, wenn die für das Nationalteam fahren. Keine Ahnung. Ich meine, in Deutschland fand ich immer schon, gab es unter den Profis so eine riesen Missgunst. Also da hat irgendwie keiner dem anderen gegönnt. Das war so mein Eindruck, was ich so mitbekommen habe. Die Aussagen übereinander so.
Ja. Also das ist halt, ich versuche mich auch gerade dran zu erinnern. Ich bin ja auch, ich glaube, 2 oder 3 WMs gefahren und eine Europameisterschaft bei den Profis. Und ich versuche auch gerade zusammenzubekommen, ob wir irgendwann... ob es eine richtige Ansage gab, was wir zu machen haben. Also so bis ins Detail. Fällt mir gerade auch schwer, mich daran erinnern zu können. Vielleicht habe ich das auch irgendwie gelöscht, aber es war auf jeden Fall immer alles sehr, sehr, glaube, grob geplant. So. Also jetzt auf jeden Fall, aber wir waren auch eigentlich nie, ich bin ja nie eine Sprint-EM oder WM gefahren, von daher ist nochmal was anderes. Aber ja, also Missgunst würde ich jetzt so nicht zu 100% sagen, zumindest die Male, wo ich gefahren bin, aber auf jeden Fall, ja, ich glaube schon, dass andere Nationen mit einem größeren Masterplan reingegangen sind als eventuell die Deutschen.
Ganz klares Argument, bessere Trikots, die Italiener.
Holländische Trikot eigentlich auch ganz geil.
Zusammen, so, wenn du ein gutes Trikot hast, glaube ich.
Aber, ja, kann gut sein.
Aber ich hab nochmal eine Anschlussfrage, Andi. Wenn du jetzt Bundestrainer wärst, bei einer Meisterschaft, wie sie jetzt war, was würdest du machen im Vorfeld, damit es funktioniert? Also das soll jetzt gar keine Kritik sein an der Fahrweise vom BDR, sondern einfach nur, wie würde man es selber machen?
Ich würde nur einen Sprinter mitnehmen.
Ja gut, aber jetzt bei Dänemark, bei Niederlanden waren ja auch mehr Sprinter dabei. Aber halt.
Nee, aber da war ja ganz klar Jakobsen der
Kapitän. Ja, genau.
Also Van aber Poppel genau. Ist ja gut, der fährt halt manchmal einen Sprint so, aber der ist halt eigentlich ein Anfahrer.
Aber denkst du, dass Phil Bauhaus der unmittelbare Anfahrer für Akers gewesen wäre? Oder was war seine Rolle? Oder war er Backup?
Glaube ich nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen. Dafür sind die eigentlich beide zu gut, ne? Ich meine, es wäre jetzt auch vorher schwierig gewesen, so wem gibst du halt die Leaderrolle? So, hätte ich jetzt auch nicht sagen können. Aber eigentlich muss das dann halt die Entscheidung getroffen werden. Also finde ich, so würde ich das machen. Und nehme halt nur einen mit und das ganze Team ist halt, weiß, okay, wir fahren für den und das wird ja auch schon mal so ein bisschen mehr ein, als wenn du sagst, okay, die eine Hälfte fährt für den, die andere für den. Also, oder der ist halt nicht mit dabei, der ist halt ein Joker, der macht sein eigenes Ding, wie auch immer das dann gemacht wurde. Aber ich hätte, glaube ich, nur einen mitgenommen.
Aber das ist ja echt ein deutsches Problem, ne? WM Katar, irgendwie das auch mit.
Es gibt halt immer viele gute deutsche Sprinter.
Das war so, gut, ja, Katar.
Aber das stimmt ja echt.
Katar war eigentlich auch klar, dass da jetzt kein Massensprint ist.
Ja gut, aber am Ende war es trotzdem ein Sprint. Also, aber du hättest, ja, aber gut, du musst...
Wie viele Leute haben gesprintet? 20?
Ja, ja, aber das mag ja sein, aber du musstest einen schnellen Mann vorne haben und du musstest einen Plan haben, wie du den... Also du musst ja auch Aussage ist ja einfach nur, man muss sich ja auf jemanden konzentrieren und ich glaube, das fällt in Deutschland echt manchmal schwer, zumindest von außen. Wir sind nicht bei den Meetings dabei. Also vielleicht gab es ja diesen Plan. Wir wissen es nicht. Aber ich finde es interessant und könnte man jetzt mal einen Gast dazu wieder einladen, aber ich glaube, da kommen wir auch zu keiner Lösung oder zu keinem Ergebnis. Ja. Deswegen, ich glaube, Deutschland wird auch nie Weltmeister oder Europameister, außer wir haben den stärksten Rennfahrer der Welt. Aber ich glaube, rein aus taktischen Gründen wird es für uns, glaube ich, sehr schwer. Wo andere Nationen
knapp geschlossen auftreten. Weiß ich nicht. Also ich würde schon sagen, dass wir bald schon mal nochmal bei so einem Rennen gewinnen. Aber
aber da muss man alles auf eine Karte setzen. So wie die anderen auch. Ich glaube nicht, dass du mit zwei Plänen reingehen, also mit zwei Masterplänen, die gleich
auch
nebeneinander
laufen. Ja, bei einem anderen Streckenprofil vielleicht schon, wo du halt so ein bisschen auch die Karten haben musst, um die dann am Ende auszuspielen, dass du nicht nur einen Leader hast, ne?
Ja,
weil wenn jetzt wieder so ein Klassikerprofil ist zum Beispiel.
Von EM in München und nicht von dem
Potenzial. Ach so, okay. Ich dachte jetzt so in Zukunft, ne? dass du meintest, da wird nie einer gewinnen. Das würde ich, glaube ich, nicht unterschreiben. Aber weil wir haben ja schon so die Typen, die ein schweres Eintagesrennen gewinnen können. Ne? Also,
Andi, ich meinte nicht, dass wir nicht die Fahrer jetzt haben. Aber ich meinte, was den Plan angeht, die ist zu 100% auf eine Karte. Und aufgrund dessen gewinnt man. Und nicht, weil man mit den stärksten Fahrer hat, sondern einfach, weil der Plan richtig gut ist. Weißt du, ich meine? Also, weil einfach ein Plan dahinter steckt. Die Italiener, ich meine, die versuchen es jahrelang und gewinnen dann halt auch mal, weißt du? So, da ist dieser eine große Plan dahinter. Ist ja auch egal. Nicht, dass es nachher wieder heißt, wir machen hier BDR-Bashing, was es gar nicht sein sollte, von daher.
Nee, das war gar nicht an den BDR gerichtet, also.
Ja, genau.
Das sind ja die Fahrer, die sich nichts gönnen. Die müssen sich mal in die eigene Nase packen. Aber das ist aber schon, eigentlich, seit ich den Radsport verfolge, schon immer so gewesen. Also, deutsches Problem. Ich habe mich immer für andere gefreut, muss ich sagen. War vielleicht nicht gut, aber ich fand es schön. Aber andere fanden das überhaupt nicht schön. Also da gibt es auch ein ganz bekanntes Video von, als ein deutscher Fahrer was gewonnen hat und der andere saß dann im Auto drin und hat sich tierisch drüber aufgeregt.
Ja? Ja, erzähl mal, welches Video ist das?
Das war, also es war eine Live-Übertragung, hat glaube ich nicht Malan Sanremo gewonnen, sondern Gent Wevelgem und Greipel ist gestürzt vorher und hat dann, also das wäre jetzt auch quasi, ich weiß nicht, ob er sich dann geärgert hat, dass Degel gewonnen hat oder dass er gesehen hat, ist ein Sprint, aber ich glaube, es war so beides ein bisschen. Er ist halt ein paar Kilometer vorm Ziel gestürzt, hat sich damals seine Schulter verletzt und ja, das war jetzt ein Beispiel, wo es mal im Video war, aber es war jetzt nicht nur, dass die beiden Fahrer sich nicht mögen. Es ging, also es waren eigentlich, mochte sich so keiner. zumindest mal in meiner aktiven Zeit. Ich weiß nicht, ob die sich heute alle gut vertragen, aber davor in den Generationen war es ja auch schon immer so, ne? Irgendwie immer ein Zwist bei den großen Rennen. Jens Vogt hat sich auch mal beschwert über Jan Ulrich. Erik Zabel war unzufrieden mit dem Support in der Mannschaft, also gab es immer schon.
War Greipel auch mal
Vize-Weltmeister?
War Greipel mal auf dem Podium von der Weltmeisterschaft?
Ja, ich glaube in Kopenhagen Zweiter oder Dritter.
Weil Ete war ja mal Zweiter hinter Cipollini.
Dritter.
In Zolder.
André war Dritter, ich glaube Matthew Goss war Zweiter, Kevin nicht gewinnt.
Stimmt, das ist komplett Highworld-Podium, ne? Damals.
Ah ja, kann sein. Keine Ahnung. Also Erik Zabel war öfter mal vorne bei einer WM, aber welche genau, weiß ich jetzt auch nicht mehr.
In Zolder, hinter Chippo. 2002.
Vielleicht war er sogar schon zweimal Zweiter oder irgendwie mal, naja.
Egal. Weiter geht's.
Bernal ist zurück und alle finden es krass. Wann geht diese Dänemark-Rundfahrt los eigentlich?
Morgen.
Wir hatten jetzt ja gehofft, dass er bei der Deutschland-Tour an den Start geht, aber nein, fährt erstmal ein Rennen ohne Bergankunft.
Ja, da fährt er doch auch eventuell, oder? Da kann er doch beides fahren.
Naja.
Dänemark findet jetzt statt, die Woche.
Ja, genau. Kann sein, dass er danach noch Deutschland-Tour fährt.
Ich nehme es wieder zurück.
Ich weiß es nicht.
Wir wissen es nicht, aber kann sein.
Wann war sein Unfall? Anfang des Jahres? Oder war das Ende letzten Jahres?
Im Februar, oder? Basti, du bist doch da immer gut bei solchen Unfällen.
Also er hatte gerade einen Vertrag um 15 Jahre verlängert oder so. Vielleicht weiß Andi es deswegen noch.
Nee, du, keine Ahnung. Das ist nicht mein Vertrag.
Ja. Ja, ich bin sehr gespannt. Also, wird er sich da jetzt erstmal einrollen können. Vielleicht können wir nächste Woche was dazu erzählen. Und vielleicht ist er ja bei der Deutschland-Tour. Dann hole ich mir ein Autogramm in Stuttgart.
Von ihm würde ich mir tatsächlich auch eins holen.
Mein neuer Liebling ist ja eigentlich Daniel Felipe Martinez und sein Instagram-Account. Das ist auf jeden Fall Best of. Also mein neues Best of Kolumbien. Nicht mehr Rigo. Die Woche ist er mit seinem Pinarello F12 durch so einen Fluss gefahren. Aber nicht quer durch, sondern den Fluss entlang.
Okay.
Dann war er beim Kaffeeröster, hat irgendwelche Drinks getrunken, alles Mögliche. Echt, ja. Der ist auch living the life.
Hallöchen, Erik hier. Mittlerweile auf der 3 von 3. Bin jetzt gerade, oder gestern ist für mich die Vuelta gestartet. Jetzt sind es ungefähr noch 7300 Kilometer bis zum Finish in Madrid, worauf ich mich ehrlicherweise wirklich freue. Ich hoffe einfach, dass das Wetter nicht zu krass wird. In Südfrankreich soll es ja schon wieder brutal werden mit den Temperaturen, 40 Grad. Hier geht's natürlich, aber gestern typisches niederländisches Wetter mitgenommen. Einmal richtig Regen, dann war ich irgendwie zu blöd, um meine Sattelhöhe richtig einzustellen. Die war irgendwie 1,5 Zentimeter zu hoch. Ich weiß nicht, wie ich das gemerkt habe. Das hat sich dann in meiner rechten Wade auf jeden Fall ziemlich hardcore wiedergespiegelt. Tut ziemlich weh. Ja, aber geht schon irgendwie. Jetzt... Die ersten drei Etappen sind noch in der Niederlande. Wie man die Niederlande kennt, natürlich ziemlich, ziemlich flach. Ich werde hier die ganze Zeit von den Straßen verscheucht, weil ich weiß nicht, warum die auf die Idee kamen, alle die ganzen Routen über so Bundesstraßen zu leiten, wo keine Fahrräder drauf fahren dürfen. Das nervt auf jeden Fall ziemlich. Und ist auch ein bisschen gefährlich. Aber irgendwie kommen wir schon ans Ziel. Utrecht ist auf jeden Fall richtig schön. Bisschen entspannter als Amsterdam. Sieht eigentlich gleich aus wie Amsterdam. Ja, aber sonst hoffe ich eigentlich auf eine geile Rundfahrt. Das wird schon. Bis nächste Woche. Oder so.
Ja, ich habe schon von einem Hörer, der hat sich schon irgendwie vor einem Monat per Mail angemeldet, dass er Welter-Intros auf Spanisch schicken will. Bin ich in Kontakt, super, freue ich mich schon. Und ja, es ist halt mal wieder, es ist halt die Welter. Wir wollten mal ein T-Shirt rausbringen, wo drauf steht, es ist halt die Welter. Die steht mal wieder an, aber eigentlich freue ich mich auch. Also die Welter ist ja eigentlich
dieses Jahr auf jeden Fall
super. Ach, in den letzten Jahren war die schon eigentlich super aggressiv gefahren. Also von einem größeren Teil des Pelotons als früher.
Ja, ja. Ja, ich meine, das ist ja auch immer mehr so Rest der Rampe, ne, des Jahres einfach nochmal. So alle, die irgendwie bei der Tour irgendwie enttäuscht haben oder durch Verletzungen rausscheiden mussten, versuchen es da nochmal. Beste
Rampe ist auch eine sehr schöne Metapher auf jeden Fall. Roglic ist auch wieder dabei.
Ja.
Also, das war mein Tweet des Tages am Tag, als Roglic bei der Tour wieder gestürzt ist. War so instantly der Tweet draußen so, dass die Vuelta-Organisatoren sich schon so wieder die Finger gerieben haben.
Ja, ich meine es auch gar nicht negativ, aber ich finde die Vuelta auch eine angenehme Rundfahrt. Also, du weißt nie, was du bekommst. Also, es ist halt immer schwer einfach. So, es ist halt nie leicht.
Du weißt nicht, wer gewinnt. Das finde ich immer geil. Also, so, du kannst es nicht auf zwei Leute runterbrechen oder so.
Genau. Ja, es ist, es ist wie der Giro so ein bisschen, nur anders.
Ja. Ich finde, die ist dieses Jahr nochmal richtig gut besetzt. Also, ich meine, ich bin ja jetzt auch so ein bisschen aufgeregter quasi vor der Rundfahrt. Also letztes Jahr war so, okay, habe ich mir eigentlich fast gar nicht angeguckt. Aber dieses Jahr könnte echt richtig spannend werden. So Roglic auch irgendwie ein Fragezeichen für mich, wie der gerade in Form ist. Ich meine, klar, gewinnt die letzten drei Ausgaben. Aber es war ja auch bis diese Woche eben gar nicht klar, ob er fährt. Oder wurde zumindest nicht kommuniziert. Ja, Bora wieder mit einem Hammer-Line-Up. Emo Buchmann jetzt leider kurzfristig raus. Aber auch da irgendwie einige Kandidaten dabei, die ja um die Gesamtwertung auch mitfahren. Dazu noch Sam Bennett. Das ist halt so für mich auch irgendwie spannend zu sehen, ob der jetzt doch nochmal dieses Jahr irgendwo richtig einschlägt. Und ja, auch Ineos schickt halt eine kranke Mannschaft irgendwie an den Start. Ne? Mhm. Also mit Carapaz, Sivakov, Theo, also gegen Hart, dann noch der junge Spanier Rodriguez. Ist schon ein bisschen
jugendforscht, ne? Die Gruppe so. Aber
ja, die Jungfahrer, die kommen ja jetzt eigentlich alle dann noch. Ne? Dann eben Ethan Hayter, Ben Turner, seine erste Rundfahrt. Und dann, auf wen ich auch gespannt bin, wieder so, dass ich über drei Wochen macht, ist Luke Plapp, Australier, auch noch super jung. Ja, und dann halt bin ich gespannt, ob Remco drei Wochen lang um die Gesamtwertung mitfahren kann. So, das ist, glaube ich, jetzt das erste Mal, dass er so wirklich sich gezielt auf eine dreiwöchige Rundfahrt vorbereitet. Der Giro, den hat er schon mal so versucht, also da war es jetzt nicht so kommuniziert und auch nicht so klar, ob er das jetzt als großes Ziel hat, da auf Gesamtwertung zu fahren. Jetzt bei der Vuelta schon. Und ja, wird auf jeden Fall spannend, noch einige andere GC-Kandidaten dabei, unter anderem Joao Almeida natürlich, den ich jetzt auch direkt tippen würde, wenn ihr mich fragen müsstet. Ja, habe ich irgendwie Bock. Ich fahre morgen hin. Mal gucken, wie die Jungs drauf sind.
Aber die Welt, das ist auch so eine die Welt, das ist auch so eine Rundfahrt für Almeida, ne? So was wie Berger mit dem Abfallen und dann so, das
Abfallen, kommt zu sein. Zwei Zeitfahren. Also Auftakt-Zeitfahren ist schon über 20 Kilometer.
Gibt's nicht TTT?
Und ja, ich glaube, das ist
ja,
das.
Ja, erste, ne? Team Time Trial seit Ewigkeiten mal wieder irgendwo.
Aber Vuelta ist doch öfters. Ja. Also,
aber ist schon eine Weile her, letztes Mal.
Zweimal schon oder dreimal schon. Ich glaube, bei meinen drei Teilnahmen zweimal Team Time
Trial. 23 Kilometer. Ja, knapp über 23 Kilometer Mannschaftszeit fahren. Und dann nochmal 31 Kilometer, aber auch flach diesmal. Gut. Andere können auch Zeit fahren, so ist es nicht, aber ja, der ist auf jeden Fall gut drauf.
Ja, ich kann noch keine Prognosen geben auf jeden Fall, aber ab nächster Woche sind wir ja so ein bisschen im Geschehen drin, dann ich habe auch Bock, das mal wieder richtig zu glotzen. Ich hatte schon relativ lang Radsport-TV-Burnout dieses Jahr, muss ich sagen. Aber jetzt bin ich auf jeden Fall wieder heiß auf die Vuelta und auf die Deutschland-Tour.
Sehr gut.
Ja, lass.
Fünf deutsche Fahrer. Meinst du, das steht dann in der Presse so? Ist enttäuschend? Oder? Vielleicht sind es sechs.
Nee,
Bahrain hat noch nicht kommuniziert, ob Jascha Sütterlin dabei ist. Ansonsten ist.
Aber ich würde mal sagen, 95% der deutschen Presse weiß gar nicht, dass die Vuelta
ist. Was ist die Vuelta? Aber wird man ja dann mitkriegen, wenn sie ist, und man wird schon kreativ enttäuschende Sachen finden daran.
Ja.
Glaube ich nicht. Glaube ich wirklich nicht.
Hier auch nicht nur aus meiner Sicht erwähnenswert, Marco Brenner fährt seine erste Grand Tour.
Der ist jetzt offiziell.
Ja, DSM.
Dann können wir den nachher doch auch mal verhaften hier.
Nikias Arndt und John Degenkolb noch dabei. Und der letzte Deutsche hier in Vuelta-Lineup ist Pascal Ackermann. Mhm. Der, glaube ich, ganz gute Chancen hat, da ein paar Etappen mit nach Hause zu nehmen. So. Also
dann bringt der
statistisch
DSM
gesehen ist Mats Pedersen wirklich der absolute Top-Sprinter bei der Rundfahrt. Also statistikmäßig, aber ja gut, ich glaube Bennett und Ackermann werden da schon ein Wörtchen mitreden.
Ja, ist eigentlich spannend. Ja. Bennett gegen Ackermann ist auf jeden Fall immer emotionsgeladen und spannend.
Stimmt eigentlich, so habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht. Merlier, Timmel, ihr helft ja auch noch. Ja. Können wir mal hinfahren nach Spanien.
Ja.
Ich habe noch eine öffentliche Einladung rauszugeben hier. Also ich spreche die auch nochmal privat aus, aber wir haben eigentlich immer gesagt, so wenn Jason Osborne dann richtig Radrennen fährt, dann kommt er in Besenwagen. War schon ganz gut die Woche, fand ich. Habt ihr es mitgekriegt? Norwegen-Rundfahrt? Ja.
Also,
Arctic Race of Norway war
es. Ich habe vorher mitbekommen, dass er da in Belgien so zwei nationale Rundfahrten gewonnen hat, die jetzt zwar keine UCI-Rundfahrten sind, aber wer in Belgien ein Radrennen gewinnt, also gerade so prestigereiche Amateurveranstaltungen, die werden auch schon hart umkämpft und haben dann eigentlich auch immer so die ganzen nationalen KT-Mannschaften am Start. Die hat er beide gewonnen. Und ich glaube, jetzt beim Arctic Race stürzt er leider nochmal auf der letzten Etappe.
Ich glaube, er hat einen Ketten-Race-Ambition. Also es war wirklich Mechanical. Spitzengruppe war er auf dem Weg, zumindest, ich weiß nicht, ob es wirklich zum Sieg oder auf jeden Fall zu einer Podiumsplatzierung war.
Nee, Sieg hat ja der wie heißt der?
Leknessund.
Genau, der hat es dadurch gesichert, aber Podium wäre, glaube ich, drin gewesen.
Und auch bei der Bergankunft einfach war er schon bärenstark als Sechster, glaube ich, angekommen und vorher nicht viel verloren. Das musste dann auf dem Niveau schon erstmal machen. Und Hut ab.
Ja.
Herzlich willkommen
hiermit demnächst. Eingeladen. Ja. Wo fahren wir heute eigentlich hin?
Wir fahren, ist echt eine gute Frage. Das muss ich gleich selber erst in Erfahrung bringen. Theoretisch würden wir nach Lörrach fahren, also auch ein bisschen schwarzwaldtechnisch, ne? Aber wir machen Krankenbesuch. Also vielleicht fahren wir auch in die Reha direkt.
Okay.
Okay.
Sehr Lassen gut. wir uns überraschen. Autopilot, genau. Wir haben verbundene Augen.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von.
Hast du dir schon mal überlegt, wie viel Zeit deines Lebens du in deinem Körper verbringst? Die Momente, in denen dein Gegenüber die langweiligste Story erzählt und dein Geist die Mauern deiner physischen Existenz überwindet und sich auf den Weg durch die Sphären deiner Fantasie macht, sind doch eher rar gesät. Für den kompletten Rest deines Lebens ist der Körper doch relativ relevant, würde ich persönlich einschätzen. Und er ist eine Maschine, die tatsächlich um einiges besser funktioniert, wenn du sie regelmäßig pflegst. Besenwagenhörerinnen und Hörer teilen schon mal großteils eine sinnvolle Herangehensweise, nämlich Training. Und 100% der Besenwagen-Crew empfehlen dazu das routinierte Feintuning mit AG1 von Athletic Greens. Das bringt nicht nur Vorteile im eigenen Maschinenraum, in der PS-Zahl und im Rechenzentrum, es spart auch Wartungszeiten und erleichtert die Pflege deines Kadavers erheblich, indem der allmorgendliche Drink es dir einfach macht, eine gesunde Routine zu schaffen. AG1 ist dann deine erste Mahlzeit des Tages. Morgens mit Wasser angemischt, macht der Drink satt, enthält fast keinen Zucker, dafür aber alles, was du an Vitaminen und Mineralstoffen über den Tag brauchen wirst. Und dazu noch eine gute Portion Ballaststoffe, ein paar Algen, Kräuter und besagte 75 Vitamine und Mineralstoffe. Dein Drink ist vegan, gluten- und laktosefrei Und auf der Website athleticgreens.com kannst du schauen, was genau alles drin ist. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, lass dir doch dein grünes Paket bequem monatlich nach Hause liefern. Für Besenwagenhörerinnen und Hörer gibt's noch ein Goodie obendrauf. Auf athleticgreens.com/besenwagen erhältst du kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu deinem AG1-Abo dazu. Nochmal, athleticgreens.com/besenwagen for the win. So, für uns alle eine Überraschung, bevor ich dich vorstelle, wo sind wir heute hingefahren? Sind wir nach Lörrach gefahren oder irgendwo in die Reha?
In die Reha am Tegernsee bei München.
Oh, gar nicht so schlecht, auf jeden Fall landschaftlich. Oh,
nicht schlecht.
Ja, es lässt sich auf jeden Fall hier aushalten, ja.
Leider kannst du nicht Radfahren. Ja, ich beginne mit der Kurzvorstellung. Hallo und danke, dass du da bist, Clara Koppenburg.
Hi, freut mich, da zu sein.
Hallo.
Hallo.
Yo, ich habe es gerade Paul schon erklärt, der hat meine Aufzeichnungen etwas zu kryptisch gefunden. Du bist beim Giro Donne gestürzt und hast dir, glaube ich, leider das Becken oder eine Schaufel davon gebrochen und musst jetzt eine ganze Weile lang aussetzen, bis du wieder loslegen kannst, und lagst bis dahin echt nicht schlecht in der Gesamtwertung. Tendenz war auch steigend. Ich glaube, auf der Etappe am Tag vorher warst du Neunte. Und ja, musst jetzt leider etwas abwarten, bis du wieder einsteigen kannst. Du bist 27 Jahre alt, 1,70 Meter groß, kommst aus Lörrach und bist so ein bisschen Späteinsteiger in den Radsport, aber das können wir gleich, glaube ich, komplett besprechen. Was ich irgendwie immer dachte, ist, und ich glaube, das ist völliger Schwachsinn, nachdem ich mehrere Podcasts schon mit dir gehört habe, jetzt gestern und heute, dass du dich so ein bisschen absichtlich aus den Medien raushältst, weil, also ich verfolge dich schon ein paar Jahre und ich dachte immer so, ja, also mediale Aufmerksamkeit für Clara Koppenburg ist doch relativ niedrig, gemessen an dem, wie gut sie eigentlich fährt. Aber ist Quatsch,
okay,
ne?
Okay, also nett, danke, sehe das als Kompliment. Nee, also ich habe das jetzt nicht bewusst gemacht, mich da irgendwie versteckt oder so. Es kam nur einfach nie irgendwie auf mich zu. Und ich bin dann nicht der Typ, der dann sich irgendwie groß auf Social Media irgendwie groß präsentiert oder so. Also ich habe nichts dagegen, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, ich habe auch nie groß was zu sagen. Also ja.
Ja, aber keine Ahnung. Ich habe die auf jeden Fall gerne gehört, diese anderen Podcasts.
Danke. Es hat mir auch zunehmend Spaß gemacht. Deswegen war ich jetzt umso, also hat mich echt gefreut, dass ihr mich gefragt habt. Und ja.
Ja, jetzt im Radsport-Podcast hier. ja, keine Ahnung, vielleicht die Frage an die anderen. Auf jeden Fall haben wir heute mal so eine, ich würde sagen, du würdest dich auch als reine Bergfahrerin bezeichnen, oder?
Ja. Ja. Also ich war, früher hatte ich noch ein paar mehr Stärken, wo ich auch noch andere Aufgaben im Team hatte. Und es hat sich dann in den letzten so 3-4 Jahren hat sich das dann wirklich ziemlich aufs Bergfahren beschränkt. Wobei ich trotzdem daran arbeite, auch wieder vielseitiger eingesetzt werden zu können. Also, weil die meisten Rennen gewinnt man halt dann doch nicht an den 10 Kilometer Schlussanstiegen, weil es davon einfach zu wenig gibt, sondern man muss da schon ein bisschen vielfältiger sein. Und deswegen versuche ich da, mich auch in der Richtung weiterzuentwickeln.
Aber denkst du, dass sich das eventuell in Zukunft ein bisschen ändern wird? Also ich meine, ihr habt ja auch die Mont-Ventoux-Challenge, wo du Zweiter geworden bist. Dieses Jahr ist eine ganz klare Bergankunft. Bei der Tour, klar, Bergankunft entscheidend für den Ausgang der Gesamtwertung. Das ist vielleicht so diese Spezialisierung in Richtung einer Stärke, dann doch vielleicht auch bei Frauen zunimmt. Ich meine, das wäre ja gut für dich, ne? Wenn du jetzt hättest die Tour fahren können.
Absolut.
Wäre sicherlich eine Kandidatin für Top 5 gewesen, denke ich mal. Top 10,
ja, das denke ich schon auch. Also da hast du natürlich ganz klar recht. Und ich werde auch auf gar keinen Fall irgendwie versuchen, meine Bergqualitäten irgendwie zu mindern oder so, das gar nicht, sondern einfach noch ein bisschen mehr Kraft zu bekommen, weil man muss halt auch im Etappenrennen erstmal bis dorthin kommen, bis die Etappen dann wirklich so richtig spannend werden. Und wenn ich es dann auf irgendwelchen anderen Etappen im Sprint oder so vergeige oder auf den Gravelstraßen irgendwie die ganze Zeit nur rumstürze, dann komme ich ja gar nicht zu den Bergen, das ist dann auch nicht so gut. Und wahrscheinlich werden auch zunehmend mehr Zeitfahren dann doch wieder eingebaut. Und wenn ich dann im Zeitfahren irgendwie 2-3 Minuten verliere, dann ist es erstmal wieder ganz schwer, die am Berg rauszufahren. Von daher, so hatte ich das dann gemeint, dass ich da einfach noch meine Schwächen ein bisschen mehr ausbaue, ohne meine Stärken zu vernachlässigen.
Das
So, wir sind direkt in die Materie gestartet. Ich mache aber trotzdem nochmal so ein bisschen so einen kleinen Überblick über deine bisherige Karriere beziehungsweise die Teams, bei denen du schon gefahren bist, dass jeder weiß, wo du jetzt so steckst in deiner Karriere. Ich habe schon gesagt, ein bisschen Späteinsteiger, erst mit 17 zum Radsport gekommen und bist dann ab 2015 bis 2018 bei unter dem Hauptsponsor Bigla gefahren. Da war dann teilweise Cervelo dabei, teilweise ja. Katusha. Du bist 2019, was ein sehr erfolgreiches war, dann bei Rotor VNT gefahren. Die Mannschaft gibt es jetzt immer noch mit dem Hauptsponsor Ceratizid. Ja. Und 2020 bei diese Mannschaft weiß ich immer nicht, wie ich sie aussprechen soll. Kannst du mir helfen?
Also es war ja dann auch wieder zurück zu dem Bigla-Team. Ah, ja. Und da, genau, das war das gleiche Team, wie ich die ersten 4 Jahre gefahren bin. Und hatten aber dann durch Corona während dem Jahr einen Sponsorwechsel und wurden dann von Bigla Katusha zu Paul K.K. Ja. oder so.
Genau.
Genau. Das war dann für ein paar Monate und dann hat es das Team komplett aufgelöst wegen Corona-Schwierigkeiten.
War auch ein ziemlich stabiles Team, muss man sagen. Ne?
Also, das war richtig gut, ja.
Ja, da ist Michaela Harvey gefahren, Lissy Banks, Marlene Reusser, Elise Chebbe, Emma Norsgaard auch. Mhm. Danach bist du 2021 zu Rally, um 2022 jetzt im ersten Cofidis-Frauenteam zu landen.
Richtig.
Genau, dann, ich nehme mal die 3 letzten Jahre, habe ich zumindest aufgeschrieben, 2019 habe ich schon gesagt, war ziemlich erfolgreich. Erste im GC bei der Valencia-Rundfahrt, 2. im GC bei der Ardèche-Rundfahrt, 4. im GC in Kalifornien. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig aufgeschrieben ist. Ich glaube nämlich nicht. Manchmal mache ich hier in Slack oder in Trello so Aufzeichnungen und dann hier steht nämlich immer nur noch Erste und du warst nicht immer Erste.
Nee, ich wünsche, das wäre so,
2020, glaube ich, 2. im GC bei Valencia. Ja. Ne? Genau. Und genau. 2021 die Burgos-Rundfahrt, das war 4. Ich habe es gut auswendig gelernt. Hier steht nämlich nur noch immer Erste. Schön wäre es. Ja, also auf jeden Fall, dieses Jahr ja auch schon, Paul hat es angesprochen, One-Two-Challenge als 2. Das habe ich sogar live geguckt. Man kann jetzt glücklicherweise immer mehr live verfolgen. Davor auch in den Alpen noch ein Rennen, sehr gut bestritten, ich glaube 3. gewesen und 7. im GC bei der Tour de Suisse schon gewesen. Also da ist schon eine richtig gute Rennfahrerin vorhanden. Leider, ich glaube, auch letztes Jahr schon verletzt, ne? Auch letztes Jahr schon mal so einen stabilen Bruch.
Ich habe mir leider letztes Jahr genau beim gleichen Rennen einen Tag später, also bei der 9. Etappe, habe ich mir eigentlich die gleiche Verletzung zugezogen und war dann da auch wieder 3 Monate komplett raus und Reha und alles Mögliche. Und hatte dann dieses Jahr einfach nur dann auch ein bisschen so die ganze Zeit gebetet, dass mir sowas nicht wieder passiert und prompt ist es wieder passiert. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich war auch noch ein bisschen einfach vom Kopf her sehr ängstlich auf dem Fahrrad, was mich dann einfach auch diesen Fahrfehler ein bisschen gekostet hat. Ich habe gemerkt, okay, ich komme wieder zurück und fühle mich auch eigentlich recht wohl im Feld und habe Spaß und fühle mich auch ziemlich stark eigentlich. Aber auf den Abfahrten habe ich jedes Mal gemerkt, dass ich da alle möglichen Positionen verliere, die ich irgendwie vorne reingefahren bin und einfach echt noch Angst habe. Und das hat mich dann, glaube ich, auch diesen Sturz gekostet. Und jetzt für nächstes Jahr muss ich da einfach ganz klar dann auch vielleicht mit einem Mentaltrainer oder so arbeiten, dass ich einfach und auf jeden Fall auch fahrtechnisch ein bisschen was dazulernen, dass ich da einfach nicht mehr diese Angst habe.
Das wollte ich gerade fragen, ob du dir dann da eben professionelle Hilfe holst oder was da dein Plan ist.
Ich denke schon, dass es einfach Sinn macht, ja, dass mir einfach jemand so ein bisschen wieder die Sicherheit auf dem Fahrrad gibt, weil jetzt zweimal so ein Sturz, das macht natürlich schon dann auch was mit einem, auch wenn ich jetzt wirklich das Gefühl habe, also ich habe die gut verkraftet, auch gar nicht so, dass ich irgendwie auch nur eine Sekunde überlegt hatte, mit irgendwas aufzuhören, weil da bin ich einfach das macht mir einfach alles viel zu viel Spaß, aber ja, also das sollte natürlich nicht der Fall sein, dass man vor den Rennen eher Angst hat, anstatt dass sich drauf freut. Und ich denke, das macht auf jeden Fall Sinn. Und eben auch fahrtechnisch, dass mir da irgendjemand wieder zeigt, wie man die Kurven anfährt und was macht man eigentlich, wenn das Hinterrad ein bisschen rutscht, weil eigentlich passiert ja da nichts, wenn man da nicht völlig verkrampft,
Das könnte Paul machen.
Aber, würde ich annehmen. Ich bin um jede Hilfe bin ich dankbar.
Nee, aber hast du auch überlegt, irgendwie auch mit einer Psychologin oder irgendwie so Mentaltraining zu arbeiten? Da in der Hinsicht? Also, dann quasi
also ich muss mich da jetzt noch ein bisschen damit befassen. Jetzt momentan geht es rein um meinen Knochenbruch, so dass ich mich erstmal darauf konzentriere, dass das alles wieder heilt. Und ich denke, sobald ich dann auf dem Fahrrad sitze, dass ich dann besser daran, glaube ich, auch arbeiten kann. Und dann muss ich mal schauen, ob ich da jemanden kenne oder ob mir jemand empfehlen kann oder vom Olympiastützpunkt oder so. Das werde ich dann mal sehen, ja.
Aber ich habe direkt noch eine Anschlussfrage. Ist denn, also bei den Männern kann man ja schon feststellen im Männerabteilung, dass Abfahrten und das Rad unter Kontrolle haben immer mehr Relevanz erhält, also auch für Leute, die eigentlich vor allem berghoch schnell fahren können. Ist es bei euch im weiblichen Bereich auch so, dass man sieht, dass die Fahrtechnik jetzt, oder es jetzt einfach viel mehr Frauen eine bessere Radbeherrschung haben als vielleicht vor noch irgendwie 3-4 Jahren oder so?
Ja, also bei uns sind schon echt extrem viele richtig gute Bergabfahrer. Und ich denke, das ist einfach entscheidend, weil die, also entweder kommen die dann wieder zurück, wenn sie am Berg abgehängt wurden, kommen sie auf der Abfahrt wieder dran oder sie attackieren halt in die Abfahrt rein. Und ja, also ist natürlich nicht gut, wenn ich dann auf jeder Abfahrt irgendwie abgehängt werde. Deswegen macht es schon Sinn, dass man da fahrtechnisch einfach besser wird, ja.
Wie ist es denn in Frankreich zu fahren? So, ich frage immer ganz gern so nach den verschiedenen Teams. Du hast jetzt auch schon so ein bisschen Erfahrung. Auch schon mal jetzt so mit Rally ein amerikanisches Team gehabt. Wie sind so die Unterschiede?
Also die Unterschiede sind wirklich extrem. Also hätte ich so nicht gedacht. Also das amerikanische Team, das war was ganz Besonderes, hatte ich das Gefühl. Weil, also da war, kam halt auch dazu, dass sie nur zweimal im Jahr rübergekommen sind nach Europa und ich die dann gar nicht so viel mit denen zu tun hatte oder gar nicht so viel Rennen fahren konnte und dann wieder verletzungsbedingt ausgefallen bin. Aber die Mentalität ist schon nochmal eine andere. Und zu dem Zeitpunkt war ich auch wirklich die einzige Europäerin in dem Team. Und jetzt dieses Jahr mit Cofidis, also es ist auf jeden Fall französisch. Ich wünschte, ich hätte mein Französisch in der Schule ein bisschen besser gelernt, um mich einfach besser mit denen verständigen zu können. Also es ist jetzt nicht so, dass niemand Englisch spricht, das nicht, aber die Hauptsprache ist schon die meiste Zeit Französisch. Und ja, aber ansonsten, also ich fühle mich da wohl und die sind alle nett und wenn man sich nicht versteht, dann lächelt man sich halt an. Ja.
Wer sind so deine Bezugspersonen im Team? Gibt es da schon so ein bisschen eine Freundin auch?
Ja, ist einmal die Italienerin, weil die natürlich dann auch Englisch spricht, die Martina Alsini und die andere ist eine junge Französin, Cetrine, die ist einfach, also ich habe noch nie so einen fröhlichen Menschen erlebt und sobald die kommt in den Raum und es ist einfach die beste Stimmung und das finde ich immer total viel wert irgendwie, die nimmt mir auch oft ein bisschen so die Nervosität und zeigt mir einfach auch, wie viel Spaß das Ganze macht und da bin ich ihr echt immer dankbar und mit der verstehe ich mich super, ja.
Ja, was ich auf jeden Fall in der Recherche schon rausgehört habe, ist, dass du super gerne Radprofi bist, dass du diesen Job grundsätzlich auf jeden Fall ziemlich geil findest und dafür bezahlt zu werden, Rad zu fahren in allen möglichen Landschaften. Und ja, mir kam die Frage, es geht ja im Besenwagen auch immer so ein bisschen ums Persönliche und um den Menschen hinter dem Sportler. Mhm. Was würdest du machen? Ich weiß, du hast Sportwissenschaften studiert und bist auch quasi da, jetzt sagen wir mal in Anführungszeichen beruflich in der Richtung unterwegs. Aber was würdest du machen, wenn du gar nichts mit Sport machen würdest? Gibt es noch irgendwas?
Ich würde sofort, einen Tag später, wenn ich mein Rad in die Ecke stelle, würde ich gerne mein eigenes Café eröffnen. Da träume ich schon, seit ich ein kleines Kind bin, träume ich da. Und meine Schwester, die ist auch ganz Feuer und Flamme. Und wir sammeln in unseren Köpfen, aber auch schon auf Papier, sammeln wir sämtliche Rezepte und haben schon wissen ganz genau, wie es aussieht und welches Geschirr wir haben. Und es ist eigentlich alles geplant. Es muss nur noch der Tag kommen, wo ich bereit bin, mein Fahrrad in die Ecke zu stellen, sozusagen.
Sehr gut, okay. Der Plan ist vorhanden.
Ja.
Ja, hier.
Bist du dann auch so ein Kaffee-Nerd? Oder geht es eher darum, so einen Kaffee zu haben?
Also es muss auf jeden Fall der beste Kaffee dann natürlich der ganzen Stadt bei uns sein. Aber ich bin jetzt nicht so der krasse Kaffee-Nerd wie viele andere Radfahrer. Also ich habe schon gern guten Kaffee, aber für mich tut es auch mal echt ein langer Filterkaffee. Ja, Hauptsache Kaffee, aber es muss jetzt nicht irgendwie ganz genau der Espresso mit so und so viel Gramm sein und so weiter. Da kenne ich mich dann doch nicht aus. Aber musste ich dann auf jeden Fall eine Barista-Ausbildung machen, das danke ich schon.
Okay. Du hast eben deine Schwester, die Teil dieses Planes ist, erwähnt. Wir können da vielleicht ein bisschen Werbung machen. Die macht ja scheinbar Musik. Also,
du bist ja echt gut informiert.
Zwei Schwestern mit total außergewöhnlichen Berufen. Die eine ist total. Musikerin und die andere Radrennfahrerin.
Ich glaube, das haben sich meine Eltern auch anders vorgestellt. Ja, denke
ich, das habe ich mir auch gedacht in der Recherche. So.
Ja.
Ja,
nee, ja,
das also, ist so im elektronischen Bereich, ne?
Ja, genau. Also sie hat macht das jetzt seit 8 Jahren etwa und lebt auch in London. Und für mich ist sie immer so, ich vergleiche sie jetzt so mit Avicii oder so, ne? Also sie macht so das Ganze, sie kommt eigentlich vom Klavierspielen, aber mittlerweile ist das alles so technisch irgendwie. Fragt mich nicht, wie das alles geht, aber sie drückt auf vielen Knöpfen rum und am Ende kommt was Gutes bei raus.
Kann man sie, kann man sie finden, so, wenn ich jetzt irgendwo in iTunes oder sowas unterwegs bin?
iTunes bin ich mir nicht ganz sicher, wir benutzen alle Spotify. Ja,
sag mal, nach was muss ich suchen?
Nach Hanna Koppenburg. Ein ganz außergewöhnlicher Name.
Hanna und Clara.
Also man hat sie auch lang gefunden unter Hanna Plays Keys, aber da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, ob sie darunter noch. Oh, jetzt bin ich echt eine schlechte Schwester. Nee, also man findet sie.
Wir kriegen das hin.
Ja, gut. Ich glaube, ihr macht wahrscheinlich die bessere Recherche als ich.
Ich habe schon, ich habe schon überlegt, ob wir dich anhauen, ob wir einen Song dann von ihr hier im Abspann spielen können. Aber leider auf iTunes nicht zu finden. Ich bin iTunes.
Ja.
Dulli.
Schlecht.
Die Zeit rennt uns so ein wenig davon. Hast du eine Besenwagengeschichte für uns? Saßt du schon mal in einem Besenwagen in deiner Karriere? Außer in diesem?
Ja, war ich tatsächlich in einem meiner ersten Rennen, bin ich gestürzt, ungefähr in 5 Kilometer. Hab noch versucht weiterzufahren und vor mir ging dann die Schranke runter. Und dann stand ich da lange und dann hat der Besenwagen neben mir gesagt, ja, ich glaube, das Rennen ist vorbei, du musst jetzt einsteigen. Ja, dann bin ich die restlichen 130 Kilometer im Besenwagen hinten dran gefahren.
130 Kilometer ist eine gute Distanz.
Geschämt. Hab mich wirklich sehr geschämt. Aber das Schöne war, der Besenwagen wurde immer voller und voller. Und den anderen ging es nicht so gut, weil die sind eingestiegen, weil sie gestürzt sind. Und ich bin ja nur eingestiegen, weil ich einfach da dann auch doof hinter der Schranke stand.
Ja, Andi?
Ich wollte nur mal hören, wie bist du überhaupt zum Radsport gekommen?
Also ich habe ganz viel, eigentlich habe ich alle Sportarten einmal durchprobiert. Irgendwie, mir hat immer alles Spaß gemacht und immer war ich jetzt nirgends ganz schlecht, aber vor allem auch nicht ganz gut. Und habe dann gegen Ende meiner so Abi-Zeit oder so, habe ich vor allem viel Leichtathletik gemacht und habe dann mit dem Sportstudium angefangen und dort bin ich dann auch in so Rennradgruppen von der Hochschule gegangen. Und zuvor hatte mein Papa mich ein, zwei Mal aufs Rennrad gesetzt, weil er selber Arzt bei einem Männerteam war und da immer so eine Leidenschaft hatte und ich hatte aber überhaupt nichts damit anfangen können und für mich war das einfach echt absoluter Murks, vor allem die Berge. Und dann zunehmend habe ich aber gemerkt, doch, das macht mir doch Spaß und ja, dann hat man sich natürlich dann auch in dieser Hochschulgruppe immer mehr mit den Jungs so ein bisschen gemessen und das hat dann Spaß gemacht und dann hatte ich mein erstes Trainingslager, also durfte ich teilnehmen, zusammen mit Leane Lippert. Und sie war mein absoluter Idol und ich habe sie so angehimmelt. Und als sie mir dann gesagt hat, dass sie internationale Rennen fährt, da wusste ich, okay, das will ich auch. Und dann hat das alles so seinen Lauf genommen, ja.
In welchem Team war der Arzt? Das habe ich mich gefragt noch. Das steht nirgendwo.
Das war damals das Leopard-Team und dann wurde das irgendwann mal Radio Shack, meine ich, oder so. Ja. Und dann wurde das Track, okay. Ja, genau. Ja.
Interessant.
Er hat mich da auch auf die Colorado-Rundfahrt mitgenommen damals in meinem Abi-Jahr als quasi als Abi-Geschenk. Mhm. Und dann bin ich da quasi als Helferin so, als Mädchen für alles, habe ich ein bisschen den Jungs die Wäsche gewaschen und ein paar Reiscakes und so gemacht. Und da habe ich das erste Mal überhaupt Radrennen verfolgt. Für mich war das davor totales Neuland. Und da habe ich echt gedacht, wow, das ist ja mega cool, was die Jungs da leisten. Und auch vor allem, wo die auch überall rumkommen. Und das war für mich einfach unglaublich irgendwie zu sehen und da habe ich dann echt so gemerkt, okay, das lohnt sich, glaube ich, da ein bisschen mehr Zeit in zu investieren und auch gut zu werden und dann auch Rennen bestreiten zu können.
Hast du Tipps für Mädels, die, ich glaube, es kommt im Moment immer mehr vor, dass eben Mädels auf dem Rennrad sitzen und merken, dass sie was können, aber dann keinen Einstieg so finden. Und tatsächlich fehlen mir manchmal auch die Ratschläge, weil so richtig viele Teams und organisierte Strukturen gibt es da noch nicht.
Ja, das stimmt. Ich finde es teilweise auch echt schwer. Natürlich haben wir in Deutschland die Rad-Bundesliga, aber das sind nicht mal 10 Rennen, gell, wo man da groß mitfahren kann. Und dann ist es wirklich schwer, sich irgendwie zu zeigen. Ich denke, es macht auf jeden Fall Sinn, da alle Rennen mitzunehmen und sonst auch an irgendwelchen Gran Fondos vielleicht teilzunehmen oder einfach versuchen, irgendwie in Kontakt mit den anderen Fahrerinnen treten zu können. Und ich denke, es ist auch auf jeden Fall cool, dass jetzt diese ganze Gravel-Szene immer mehr kommt, wo man doch auch einfacher reinsteigen kann, weil man da jetzt keine richtige Lizenz oder kein Team vor allem braucht erstmal. Und vielleicht kann man über den Weg noch, also wenn es einem Spaß macht, über den Weg noch versuchen, sich irgendwie ein bisschen, ja, quasi zu präsentieren oder seine Stärken zu zeigen. Und ansonsten einfach nicht aufgeben. Und ich denke, wenn man was wirklich, wirklich will und da Talent hat, dann kommt es schon, ja.
Okay. Welche Rennen gewinnst du noch in deiner Karriere? Du kannst jetzt Ansagen machen.
Okay. Auf jeden Fall den Giro und eine Etappe bei der Tour de France.
Das klingt gut.
Das wär schon ein großes Ziel. Und auf jeden Fall ein Riesenziel von mir. Das sind vielleicht für andere ist das gar nicht so dolle oder so. Aber ich würde unbedingt möchte ich mal deutsche Meisterin werden. Also es wäre für mich so ein, ich weiß nicht, das ist für mich irgendwie so eine Riesenehre, ein ganzes Jahr mit dem Trikot auch rumzufahren. Und also dieses Jahr habe ich so sehr gewollt, gell? Ich habe alles probiert und es war mir, ich habe es mir so gewünscht. Und da werde ich dran festhalten und das möchte ich nächstes Jahr probieren. Und wenn nicht nächstes Jahr, dann das Jahr drauf. Aber das ist echt mal, das muss mal sein in meiner Karriere, auf jeden Fall. Davor höre ich nicht auf.
Das ist halt in Deutschland echt schwer, ne?
Ja.
So mit den Fahrern und das ist, und dann vor allen Dingen, du brauchst ja schon einen richtig schweren Kurs einfach, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Nächstes Jahr ist doch die DM im Schwarzwald, oder nicht?
Ja, wurde jetzt gerade ja in Donaueschingen. Das ist gar nicht so weit von mir, was auch sicher cool ist.
Ja.
Und es kommt natürlich, aber dann denke ich mir auch wieder, ja, dann ist es vielleicht super im Schwarzwald, aber es heißt jetzt nicht unbedingt, dass der ganze Kurs dann auch wieder bergig ist. Also man findet auch immer irgendwo flache Straßen. Aber ich hoffe es natürlich, dass der richtig anspruchsvoll wird. Dazu kommt natürlich bei einer Meisterschaft, die sind immer taktisch so schwer zu fahren, weil dann irgendwie, dann manche sind alleine, so wie ich. Manche haben plötzlich, dann haben wir ein Max-Solar-Team oder mit 10 Leuten oder so. Das ist immer recht schwer, da taktisch gut zu fahren. Aber ich denke, je schwerer der Kurs, umso selektiver ist es. Und dann am Ende gewinnt halt einfach die Stärkste. Und hoffen wir mal, dass das irgendwann mal ich bin.
Weil, kannst du schon sagen, wie es für dich weitergeht?
So in meiner Jahren
teammäßig?
In den nächsten Jahren? Nee, das kann ich nicht sagen. Ich hoffe natürlich, dass ich mich irgendwie die ganze Zeit irgendwie verbessere und also natürlich möchte ich jetzt auch nicht ständig irgendwie das Team wechseln. Das war jetzt die letzten Jahre ein bisschen unglücklich, ist das gelaufen durch verschiedene Gründe so. Aber grundsätzlich hoffe ich natürlich, dass ich irgendwie richtig Fuß in einem Team fassen werde, wo ich mich wohlfühle, wo ich sportlich alles geben kann, wo ich viel Unterstützung habe und dann einfach zu Höchstleistungen auffahren kann. Und aber wo jetzt da genau meine Reise hingeht, das kann ich jetzt nicht sagen. Grundsätzlich gehe ich offen an die ganze Sache ran und bin froh über jedes Team, das mich gerne hätte. Oder ja.
Du hast auch einen Agenten, ne?
Ja, habe ich auch, ja.
Schon lange oder?
Jetzt seit einem Jahr. Okay. Und ich glaube, das wird auch immer wichtiger, auch gerade im Frauenradsport. Also ich glaube, im Männerradsport ist es absolut unumgänglich. Das ist auch Standard so. Und bei uns Frauen haben das jetzt wirklich seit einem Jahr, haben das immer mehr und mehr, weil das einfach auch wichtig ist. Und wir Fahrer können dann auch einfach so einen großen Batzen an Arbeit und an Gesprächen und so auch abgeben und wissen, dass wir da jemanden im Hintergrund haben, der das Bestmögliche für uns will. Und wir können uns dann wirklich rein auf die sportliche Leistung konzentrieren und auch viele teilweise vielleicht auch unangenehme Gespräche ein bisschen umgehen oder so. Gerade wenn es irgendwie um Gehälter geht oder um irgendwelche Fragen oder Wünsche, die man noch ans Team hätte oder so. Da ist es schon ganz gut, wenn man da jemanden hat, der das einfach übernimmt. Und ja, ich denke, das ist gut.
Ja, wir können das bestätigen. Ja, wie hart ist deine Deadline? Denn wir haben 18.14 Uhr.
Ist, Ja, also wir können, also wir richterlich noch 5 bis 10 Minuten weiter quatschen. Ist jetzt nicht so hart.
Gut, okay.
Eigentlich geht es nur ums Abendessen.
Ah ja, das ist natürlich, ja. wichtig.
Ja, das ist halt hier so eine, hey, so eine Reha-Klinik, ne? Und da sind dann schon auch, also ja, die, da ist dann die Schlange ist dann lang am Buffet und da wird dann auch gerne mal geschubst und die Essenszeiten sind recht streng.
Aber, ich kann mir,
aber für euch mache ich da natürlich eine Ausnahme.
Ich kann mir vorstellen, dass es am Tegernsee auch ganz gut schmeckt.
Ja, das schmeckt auf jeden Fall. Also für eine Reha-Klinik, glaube ich, schmeckt es wirklich gut, ja. Also ich koche daheim anders. Aber es gibt, glaube ich, jeden zweiten Tag gibt es irgendwie Knödel in verschiedenen Ausführungen. Aber es ist auch mal gut, diese Erfahrung zu machen.
Wie lange musst du jetzt noch in der Reha bleiben?
Also ich bin insgesamt 3 Wochen da und bleibe jetzt noch bis Donnerstag in der Woche. Nee, bis Mittwoch in der Woche. Morgen noch eine Woche, genau.
Ja. Okay, und denkst du, dass du dieses Jahr noch Radrennen fahren kannst? Oder wird das nicht mehr möglich sein?
Das nicht. Ich möchte mir da auch ehrlich gesagt keinen zeitlichen Stress machen oder so. Ich denke, gerade bei so einer Verletzung ist es wichtig, dass man sich alle Zeit nimmt, die man braucht, damit es auch wirklich gut aushält. Und also ich werde auf jeden Fall jetzt ich hoffe so in 2 Wochen oder so, dann zuerst mal vielleicht wieder draußen ganz langsam Rad fahren können. Aber meine Form, die ist halt wirklich gerade unterirdisch. Und das wäre, glaube ich, kein Spaß für mich, da in irgendeine Startlinie aufzustellen oder so. Und dazu kommt ja, dass ab Anfang Oktober oder so finden kaum noch Frauenrennen statt. Von daher, ja, macht es gar keinen Sinn, aber das ist auch in Ordnung.
Du kannst wenigstens schon aus Erfahrung sagen, okay, dass die Form wieder kommt.
Ja, und die kommt dann doch recht schnell. Letztes Jahr habe ich echt gedacht, das dauert ja ewig. Aber ich habe dann doch gemerkt, der Körper erinnert sich dann doch so ein bisschen an alles und es geht relativ schnell. Also ich habe dann wirklich angefangen ich hatte mir letztes Jahr noch die Schulter so doof irgendwie gebrochen und konnte dann gar nicht so gestreckt sitzen und habe gar nicht den Lenker greifen können. Deswegen habe ich erstmal auf dem Mountainbike angefangen, dann, weil das einfach ein bisschen besser von der Sitzposition ist. Und bin dann langsam von Mountainbike über das Gravelrad bis zum Rennrad, irgendwie so habe ich mich langsam gesteigert. Und alles immer auf E-Fahrrädern, also immer mit Motor. Ich bin davor, bin ich gar nicht auf irgendwie vom Fleck gekommen. Und ich denke, das werde ich dieses Jahr gleich machen, dass ich erstmal einfach mit einem Motörchen durch die Gegend fahre, einfach um jetzt da auch, ich glaube, das ist auch für den Kopf ganz gut, dass ich jetzt nicht so ganz, ganz langsam fahre, sondern trotzdem eine normale Geschwindigkeit habe und mich dann einfach von Rad zu Rad dem Rennrad ein bisschen näher wieder rantaste.
Ich habe da vorhin schon so ein paar Tipps gegeben zu E-Bike-Tuning. Habe ich mir gestern ein paar YouTube-Videos reingezogen. Also so, wenn du Renngeschwindigkeit haben willst, das geht relativ einfach. Das ist illegal, aber...
Okay, wir sprechen dann nachher nochmal.
Aber interessant ist ja wirklich, wenn man verletzt, also ich kenne das so und auch von ein paar Kollegen, wenn man so längere Verletzungen hatte, dass man danach eigentlich rein körperlich fitter sogar zurückkommt, als wenn man nur Radfahren trainiert, weil du halt viel mehr auch was vom Oberkörper machst und Ausgleichssportarten und so, die Gesamtkondition eigentlich schon sehr, sehr gut ist. Natürlich fehlt die Ausdauer, die man irgendwie durch 4-5 Stunden Training reinbekommt, aber ich glaube auch, dass man tendenziell gar nicht so viel verliert und es relativ schnell zurückkommt. Ja,
ja, also ich war jetzt auch, auch jetzt hier in der Reha-Klinik mache ich schon, ich bin im Programm der Sportreha und die sind echt, die nehmen mich da auch echt ganz gut ran, wo ich echt auch froh bin und ich bin halt jetzt wirklich, ich mache jetzt alles Mögliche, außer halt viel Ausdauer, ne? Also ich mache jetzt viel für den Oberkörper, bin viel im Wasser und trainiere jetzt wirklich mal so von null jeden Muskel so ein bisschen, weil es einfach, ich natürlich noch am Anfang gerade viel eingeschränkt war mit dem Becken oder gar nicht so viel Gewicht auf meinen Beinen machen durfte, deswegen habe ich dann einfach andere Körperteile quasi trainiert. Und das werde ich auf jeden Fall weiter behalten, weil ich glaube, das ist ganz, ganz viel wert, wenn man so eine Gesamtkörperausbildung eigentlich hat. Und dort dann auch viel, auch in der Zukunft ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil wir natürlich dann auch viele kleine Verletzungen irgendwie umgehen können, weil dann die Muskulatur besser arbeitet oder wir dann auch vielleicht wenn wir dann stürzen, dass wir uns dann besser abstützen können, lauter so Sachen. Ich glaube, das ist ganz, ganz viel wert, dass ich da so eine, jetzt wieder wie quasi von null so eine Grundausbildung erfahre, ja.
Welche Abschlussfrage können wir noch stellen? Ich würde dich auf jeden Fall jemanden nominieren lassen für einen Besenwagen. Männlich oder weiblich, egal, würdest du gern mal im Podcast hören?
Hattet ihr schon den Nico Denz?
Nee, und den haben wir wahrscheinlich seit dem ersten halben Jahr Besenwagen auch auf der Liste stehen.
Darf ich ihn trotzdem nominieren?
Ja, klar.
Also mit dem habt ihr Spaß. Der kommt bei mir aus der Region, also 30 Kilometer und wir trainieren auch öfter zusammen, aber auch sonst haben wir es echt, echt witzig zusammen. Der hat mich sogar im Krankenhaus besucht. Und also er ist echt, also mit dem werdet ihr Spaß haben. Deswegen nominiere ich Nico Denz.
Angenommen.
Sehr gut.
Cool. Kam auch wie aus der Pistole geschossen, gell? Ja.
Dann kannst du ihm aber auch direkt mal sagen, dass er da quasi kommen muss, weil du ihn ja auch empfohlen hast.
Ja, da kommt er nicht drum rum. Der ist halt ganz schön eingespannt, ne? Der hat jetzt 2 Kinder und einen Hund und das Radfahren und eine Frau.
Wie viele Kinder hat er?
Jetzt hat er 2 seit diesem Jahr, ja. Aber das wird er euch alles wahrscheinlich genau
erzählen. Ich wusste gar nicht, dass er Vater ist.
Ja, ja.
Da mal angefangen. Ja, man kriegt von dem auch relativ wenig mit, so, ne?
Ja, ja, der hatte auch ganz lange kein Instagram mehr und jetzt plötzlich ist er doch wieder zurück unter den Normalsterblichen quasi und hat sich Instagram wieder zurück installiert. Ja, aber ich glaube, der ist einfach mit sich und seiner Familie so im Reinen und dann Radfahren ist natürlich, das liebt er natürlich, aber er ist jetzt da echt auch nicht so der Typ, der irgendwie sich groß in den Medien oder so zeigt, aber also super sympathisch und einfach unendlich lustig, ja.
Ja, hat sich auch dieses Jahr ganz gut belohnt für schon viele, viele Ausreißversuche und viele Attacken.
Das
war sehr gut mitzuverfolgen. Okay, also von meiner Seite aus würde ich dich jetzt zum Essen schicken.
Yes.
Habt ihr noch Abschlussfragen, Jungs?
Ich will jetzt auch nicht dafür verantwortlich sein, dass die Position schlecht ist am Buffet.
Dann. Ich habe zum Glück, es haben ja nicht alle Krücken hier, ne? Und deswegen kriege ich durch die Krücken doch immer so ein paar Sonderkonditionen, weil ich natürlich dann auf Hilfe von den Angestellten hier angewiesen bin und die haben ja ein straffes Programm, deswegen darf ich mich mit denen immer ein bisschen vordrängeln und komme dann an die besten Essenssachen doch noch ran. Also so dramatisch ist es dann doch nicht.
Du kannst uns noch ein Selfie vom Buffet schicken, auf jeden Fall.
Okay.
Alright, dann absolut vielen Dank, dass du da warst. War ein bisschen kurz.
Danke
aber
euch.
Aber vielleicht holen wir dich einfach irgendwann nochmal.
Ja, spätestens, wenn ich dann deutsche Meisterin bin, gell? Ja.
Genau.
Also dann bis in 10 Jahren oder so.
Nee, nächstes Jahr.
Ja.
Nächstes Jahr wird das.
Hey, es hat mich gefreut. Vielen Dank.
Gut.
Gerne.
Ganz Danke viel dir. Spaß noch. Ciao.
Danke Ciao. Dir. Ciao. Alles Gute.